Episode 2.7, die Week 7 Preview Show. Wir bringen euch durch die Woche und erzählen euch, was ihr alles zu erwarten habt von der NFL. Es gibt eine Menge zu erzählen. Dankenswerterweise bin ich mal wieder nicht allein, sondern habe großartige fachliche Hilfe. Und zwar auch da nochmal vielen Dank, dass ihr so kurzfristig eingesprungen seid. Die, die letztes Jahr zugehört haben, kennen euch ja schon. Herzlich willkommen, der Klaus Hein.
Ja, hallo Johannes, sehr gerne. Ich freue mich auf einen schönen Podcast mit dir.
Genau. Und natürlich nicht zu vergessen, sein kongenialer Partner, der Alex Schorn.
Ja, hallo zusammen.
So, schön, dass ihr da seid, ihr Lieben. Gleich schon mal eine Vorwarnung für alle, die irgendwie zuhören. Falls ihr ein leises Brummen immer mal wieder hört, das bin ich. Ich habe nämlich so ein komisches 24-Stunden-Blutdruckgerät an mir und das nervt ein bisschen. Aber naja, was sein muss, muss sein. Also, falls ihr da was hört, ist es das. So, bevor wir zu den Spielen kommen, ihr Lieben, die übliche News-Abhandlung, was uns so alles erwartet, beziehungsweise was so alles passiert ist in der NFL. Zwei Spieler sind zurück bei ihren Teams, die sich eine persönliche Auszeit genommen haben. Und zwar ist das Eagles Right Tackle Lane Johnson und Atlanta Falcons Wide Receiver Calvin Ridley. Beide haben aus persönlichen Gründen Zeit genommen und waren nicht beim Team die letzten Wochen. Das sind mehr oder minder die Rückkehrer. Und dann haben wir natürlich wie jede Woche eine Menge Verletzte, angefangen bei Cleveland Browns Running Back Kareem Hunt, der wenigstens 3 Wochen mit einer Schulterverletzung raus ist. Weiter geht es mit dem Tennessee Titans First Round Pick Caleb Farley, Cornerback, der sich seinen Meniskus gerissen hat und damit raus ist für die Season. Ebenfalls raus für die Season ist Baltimore Ravens Pro Bowl Left Tackle Ronnie Stanley, der am Knöchel operiert wird und deshalb nicht mehr spielen kann. Außerdem von den Dallas Cowboys, wer auch sonst, und das ist tatsächlich jetzt in der Season der erste Good Old Boy, den wir haben. Just a good old boy, never meaning no harm. Beats all you never saw, been in trouble with the law since the day they was born. Dallas Cowboys Starting Safety DeMonte Kazee, oder wie immer der junge Mann ausgesprochen wird, ist in Dallas. Ist in Downtown Dallas aufgefallen, weil er so ein paar Schlangenlinien gefahren ist. Und dann hat sich herausgestellt, dass er unter Alkoholeinfluss gefahren ist. Herzlichen Glückwunsch, wir haben lange drauf gewartet, der Erste hat es geschafft. Außerdem noch nicht raus, aber definitiv verletzt und angeschlagen. Dallas Cowboys Quarterback Dak Prescott, der nach dem Spiel letzte Woche mit so einem Walking Boot gesehen wurde, also der offensichtlich mal wieder irgendwas am Fuß hat. Da ist aber noch nicht so ganz klar, ob es jetzt ihn am Spielen hindern wird oder nicht. Das Washington Football Team hat seinen Kicker Dustin Hopkins entlassen und Kicker Chris Blewett zum Kicker befördert. Auch ein geiler Name übrigens für einen Kicker. genau, und ganz kurzfristig, und deswegen gibt es auch eine kleine Änderung in der Abfolge unserer Spiele, das erzähle ich euch jetzt direkt alles. Reingekommen vor 3 Stunden. Die Cleveland Browns haben zusätzlich zu all den ganzen Verletzten, die sie haben, auch noch bekannt gegeben, dass Baker Mayfield nicht spielen wird morgen Nacht.
Das konnte man sehen am Wochenende schon.
Ja. Ist raus, wie gesagt. Und Case Keenum wird starten für die Cleveland Browns. Baker Mayfield 51 Spiele am Stück gemacht für die Cleveland Browns. Und ja, nachdem er ja eh schon angeschlagen, glaube ich, die letzten 2 Wochen war, ist es jetzt passiert, er ist raus. Und damit habe ich dann vorhin noch schnell das Denver gegen Browns Game von Games of Interest zu einem Nap-Game runtergegradet. Habe ich einfach mal so gemacht, weil jetzt lohnt es eigentlich nicht mehr wirklich, sich das anzugucken. Bevor wir starten, wie gesagt, ich habe ja schon erzählt, ihr wart ja letzte Saison immer mal wieder hier im Podcast, ich glaube insgesamt 3 Mal, aber für die neu dazugekommen sind und euch noch nicht kennen, welches NFL-Team unterstützt ihr beiden?
Gut, die Cardinals.
6-0.
Die Cardinals, aber nicht erst seit dieser Saison. Die Cardinals eigentlich schon ewig. Ich habe auch noch ein paar, sag ich mal, Teams, die ich so favorisiere, also gut finde, wie die Packers, die Browns. Browns fand ich auch immer ganz nice, auch wo die sehr erfolglos waren. Ne? Ja, ne, das sind so.
Hat man zumindest nicht den Ruf, ein Erfolgsfan zu sein.
Nee, absolut nicht. Ne? Also, Cardinals bin ich eigentlich schon ewig. Ne?
Ja, ja, seit dieser Saison endlich mal.
Ja, Cardinals-Fans und jetzt zahlt es sich endlich aus.
Ja, wollte gerade sagen, diese Saison lohnt sich ja endlich mal. Ne?
Die sind auch sehr aggressiv, sag ich mal, mit Spielerverpflichtungen noch in die Saison gegangen, haben jetzt nochmal nachgeladen durch die Verletzung, noch den Zach Ertz geholt, relativ schnell, relativ kurzfristig. Da sieht man schon, dass dieses Jahr sie wollen was erreichen.
Und letzte Woche, trotz ohne HC/OC und noch andere Coaches, gegen die Cleveland Browns gewonnen. Wenn auch natürlich die Browns ein bisschen Verletzungspech hatten, aber war so deutlich dann auch nicht zu erwarten, würde ich sagen, nachdem der Headcoach, wie gesagt, auf einmal weg war, ne?
Vielleicht gerade deshalb, wer weiß, vielleicht war deshalb das Recording aus. Also ich muss gerade ehrlich sagen, ne? Ich meine, wir haben ja Preview, aber als Review, es war eine der besten Coaching-Leistungen, die ich seit langem gesehen habe, vom Playcalling her, was die Cardinals da abgeliefert haben, zur richtigen Zeit die richtigen Playcalls reingerufen. Und auch am Schluss fand ich sehr groß, dann den McCoy reinzubringen und nicht auf Biegen oder Brechen jetzt dann noch Punkte reinzudrücken, wie andere das machen, sondern zu sagen, hier, Garbage Time, komm, wir nielen das Ding ab und fertig aus. Ja. Ja, weil das hätte ganz anders ausgehen können, wenn die durchgezogen hätten am Schluss.
Ja, dafür ist aber auch der Kyler Murray viel zu wertvoll. Wenn, ich sag mal so, wenn der sich verletzt, dann wird aus einem 6-0-Team auch ganz schnell was anderes werden. Ne? Das ist ganz klar.
Das stimmt natürlich.
Ja, absolut. Also das ist ja immer die Gewissensfrage, die sich ja jeder Coach stellen muss. Wie lange lasse ich meine Starter drauf? Oder spiele ich gegen ein sehr unterlegenes Team weiterhin nur Huddle oder wie auch immer? Ne? Macht das Sinn? Oder nehme ich halt meine Starter mal runter? Denn man muss ja auch sagen, das ist ja tatsächlich schon immer mein Argument gewesen, sei es im Fußball oder im Baseball oder halt auch im Football. Wenn ich meinen Backups keine Chance gebe zu spielen, wenn es um nichts mehr geht, wann sollen die denn Spielzeit bekommen?
Ja, wann sollen sie es denn lernen?
Ja. Genau. Ja, wann, ja, und wenn, genau, wenn sich dann wirklich mal einer verletzt, habe ich wenigstens einen Backup, der das vielleicht schon mal unter Game Day-Bedingungen gemacht hat.
Genau, er weiß dann schon mal, was ihn erwartet.
Genau,
ne? Training, auch wenn natürlich Training, ne? Und Spiel ist Spiel. Ne? Das ist
genau, absolut. Auch wenn McCoy sicherlich nicht der unerfahrenste Backup ist, aber es ist ja schon immer was anderes, ob ich das im Training mache oder ob mir tatsächlich irgendwie 11 Leute an die Gurgel wollen.
Richtig. Genau. Und er ist natürlich vom Spielstil her völlig anders auch. Das ist
absolut
ganz klar.
Ja. Absolut.
Naja.
Gut. Wie gesagt, wir haben keine große Review-Show mehr. Ich schaff's dieses Jahr leider einfach nicht, ihr Lieben. Deswegen können wir immer mal bei den Spielen auch so gerne so kurzfristig über die Spiele der letzten Wochen reden. Vielleicht so in den nächsten 2-3 Wochen schaffe ich es vielleicht mal eine Review-Show zu machen, während der heißgeliebten Trainingspause. Aber es ist dann doch recht viel, so mit Training und allem drum und dran. Ich möchte aber kurz erwähnen, lieber Harry, ich weiß, dass du zuhörst, dass ich letzte Woche das Challenge Game gewonnen habe. Ich hatte die Packers, du hattest die Bears und das macht mich diese Woche zum I am the smartest man alive! Smartest man alive, wie das so ist. genau, ja, war ein Pick mit Eiern, wie man so schön sagt, die Bears zu nehmen gegen die Packers. Der gute Aaron Rodgers hat seine Bilanz damit auf 23 zu 5 Siegen gegen die Chicago Bears ausgebaut. Das war dann doch deutlich. Falsch lagen Harry und ich im Übrigen letzte Woche beim Spiel Chargers gegen Ravens. Wir hatten beide die Chargers.
Nicht nur ihr.
Ja, vermutlich. Ne? Ja. Harry lag falsch noch bei Cardinals gegen Browns. Ich hatte die Cardinals, Harry hatte die Browns. Wir hatten beide Denver, das war auch falsch. Wir hatten beide die Buffalo Bills, das lief auch nicht so gut.
Nee.
Steelers Cowboys soweit so richtig. Carolina hat uns gegen Minnesota grandios im Stich gelassen. Yep. Und was hatten wir noch? Ach ja, genau, bei Jacksonville Dolphins. Ich hatte Jacksonville, Harry hatte die Dolphins. Das ist tatsächlich gut für mich ausgegangen.
Und es war wieder erwarten. Du hattest, und ihr hattet beide prognostiziert, ein schönes Spiel. Für den Zuschauer war das ein sehr schönes Spiel, weil es nämlich sehr knapp und sehr spannend war. Mit Overtime muss man das schon sagen. Für das, wo die beiden Teams stehen, war es Werbung für den Football.
Ja, also es war ein deutlich besseres Spiel von der Spannung und auch vom, wie es lief, als erwartet. Nichtsdestotrotz, wahrscheinlich halt einfach, weil beide Teams so schlecht waren oder sind, war es halt wieder auf so einem Niveau, so gefühlt.
Ja, das ist richtig. War genau. Kein High-Scoring-Game.
Ja, genau. Also wie Harry letzte Woche sagte, dass die NFL es schafft, von den 5 schlechtesten Teams 4 Stück nach London zu schicken dieses Jahr, das ist schon
faszinierend, ne?
Großes dann, Pech, ja.
Wenn du sagst, es ist eine Strafe, in London zu spielen, dann vielleicht ist das irgendwie so.
Ja. Naja, diese Woche haben wir kein London-Game. Interessanterweise, ich hatte, als ich die Bye-Weeks eingetragen habe, habe ich irgendwie automatisch die Dolphins eingetragen, weil ich, normalerweise hast du ja ein Bye, wenn du aus London zurückkommst. Haben die Dolphins übrigens nicht. Diese Woche Bye-Week, Buffalo Bills, Dallas Cowboys, Jacksonville Jaguars, Minnesota Vikings, San Diego, Los Angeles Chargers, nicht San Diego. Und Pittsburgh Steelers, die Miami Dolphins, die letzte Woche in London gespielt haben, keine Bye-Week. Das ist interessant, zumindest, sagen wir mal so.
Dann kann man nicht so weit zu fliegen.
Ja, genau. und damit kommen wir direkt zu den Spielen, ihr Lieben, denn es stehen uns eine Menge ins Haus, wenn auch, ich muss gestehen, nicht alle so wirklich sexy sind. Ich habe mir wirklich sehr schwer getan, so ein Spiel zu finden, wo ich sage, das ist das Must-See-Game diese Woche, und habe es dann am Ende auch gelassen, weil ich einfach keins gefunden habe, wo ich gesagt habe, so, das ist das unbedingt zu sehen Spiel, und habe nur 2 Games of the Week genommen. Und wir fangen an in Baltimore, wo die 5-1 Baltimore Ravens 4-2 Cincinnati Bengals empfangen. Die Cincinnati Bengals, zumindest für mich, ein wenig überraschend bei 4-2 stehend. Hätte ich nicht gedacht. In Division immer tough. Die Baltimore Ravens, wie vorhin gesagt, ohne ihren Starting Left Tackle Stanley. Wobei ich persönlich glaube, dass das bei den Baltimore Ravens nicht so viel kaputt machen wird, weil man einfach auf den linken Tackle mehr als Runblocker angewiesen ist, denn als irgendwie das, was ein Left Tackle normalerweise in der NFL ist. Und die Bengals mit einer erstaunlich guten Season. Ich hätte die nicht so gut erwartet. Wie seht ihr das?
Ja, also ich muss auch sagen, die Bengals ist so ein bisschen ein überraschendes Team mit dem Rekord und dann auch in der Division. Gut, dass Big Ben ein bisschen älter ist, wussten wir alle. Und die Browns hätte ich auch eigentlich stärker eingeschätzt. Aber das ist natürlich auch immer die Frage, muss man sich den Schedule angucken. Die haben jetzt auch nicht so jetzt nur die Klopper gehabt bis jetzt. Aber trotzdem, sie spielen guten Football. Da haben sich, ja, findet sich scheinbar langsam eine Mannschaft, die zusammenwächst um ihren jungen Quarterback und wollen für die Zukunft was reißen. Wenn man sich da weiter vernünftig verstärkt und in der Division ist da durchaus Potenzial, auch sich ja vielleicht dauerhafter mal in Richtung Playoffs dann zu bewegen, weil die Steelers eher auf dem absteigenden Ast sind und wenn die Browns halt nicht aufpassen, die Kurve vielleicht nicht kriegen und dann hast du nur noch die Ravens und dann können die Bengals es wirklich dann vielleicht reißen. Also ich bin auch überrascht, wo die Bengals gerade stehen.
Ja, vor allem, man muss ja sagen, die eine Niederlage, die sie haben, war in Overtime gegen die Green Bay Packers, dieses Spiel mit gefühlt 20 verschossenen Field Goals, wo eigentlich niemand hätte gewinnen dürfen. So das gefühlt. Ist also da wäre unentschieden das korrekte Ergebnis gewesen in dem Spiel.
Ja, wie gesagt, mit ein bisschen Glück hätten sie jetzt anstatt 4-2 auch 5-1 haben können, wenn sie das Spiel gewonnen hätten gegen die Packers. Ja. Es ist ein bisschen überraschend schon. Sie haben eine gute Defense, finde ich.
Ja, absolut.
Joe Burrow brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Er hat wirklich eine gute Receiver-Ergänzung bekommen mit der Nummer 1. Ne?
Ja, Jamar Chase.
Genau. Und ich sag mal so, das ist natürlich auch eine Todesgruppe. Ne? Du hast die Ravens, du hast die Browns, du hast die Steelers, wo die Ravens und die Steelers über Jahre eigentlich immer dominiert haben. Jetzt kamen die Browns noch dazu, die jetzt natürlich wirklich, wirklich ein recht großes Verletzungspech haben. Beide Starting Running Backs sind out, beide Offense Tackles sind raus und jetzt noch Baker Mayfield. Ne?
Ja.
Und du stehst jetzt bei 3-3. Das kann natürlich jetzt, wenn du gegen Denver verlierst, hast du 3-4. Dann kann das einen ganz unangenehmen Turnaround geben in Cleveland mit den Erwartungen, die du vor der Saison hattest und die Sachen, die sich jetzt einstellen. Dann weißt du das auch. Dann kann das ganz schnell zu Unzufriedenheit in der Mannschaft führen, die Ziele, die ich mir gesetzt habe, die können wir nicht erfüllen, aus welchen Gründen auch immer, Verletzungspech, dies, das, jedes und zack verlierst du ein, zwei Spiele mehr, als du eigentlich vorher gedacht hast und findest dich dann nicht da wieder, wo du eigentlich hin wolltest vor der Saison. Ne?
Ja.
Das ist schwierig dann. Ne? Also ich sehe die Bengals im Moment als die zweitstärkste Mannschaft in dieser Division.
Ja. Mhm. Ja, glaube ich tatsächlich aktuell auch. Also zu den Browns kommen wir ja gleich nochmal, aber wie du sagtest, sehr viele Verletzte. Ja. Das ist natürlich nicht gerade einfach. Nee. Und bei den Bengals, ja, läuft es wie gesagt ganz gut. Auch wenn ich immer noch glaube, dass man vielleicht doch eher den Sewell hätte nehmen sollen. Mhm. So langfristig für die Gesundheit von Joe Burrow.
Ja.
Aber, ich habe es letzte Woche, glaube ich, auch schon mal gesagt, Ja'Marr Chase ist neben Randy Moss der einzige Receiver, der in den ersten 5 Spielen über 400 Yards und 5 Touchdowns gefangen hat. Das funktioniert schon mal ganz gut. Also so, wenn die Bengals das irgendwie hinkriegen, in der Offseason bzw. in der Preseason und vielleicht dann auch im Draft ihre O-Line so ein bisschen zu fixen, könnten die über die nächsten Jahre ein wirklich gutes Team werden. Mhm. Haben sie jetzt mit den Baltimore Ravens zu tun, die auch, zumindest für mich, so ein bisschen überraschend bei 5-1 stehen. Nicht, weil ich die Ravens generell schlecht finde, sondern weil ja auch die Ravens ein Verletzungspech haben, das wirklich seinesgleichen eigentlich fast sucht. Eigentlich nur noch mit den Browns zu vergleichen. Ne? Also beide, im Prinzip beide geplanten Starting Running Backs auch vor der Season raus.
Ja.
Das hilft natürlich auch nicht, gerade vor allem, wenn du ein Team bist, was tatsächlich für die NFL ja untypisch ein Run-First-Team bist. Mhm. Was die Ravens aber wirklich gut kompensieren, finde ich, also mit den Running Backs, die sie da jetzt dazu geholt haben und Lamar Jackson funktioniert das. Bei Jackson, finde ich, ist immer noch so ein bisschen das Problem des Passing-Game, wobei halt auch nicht immer. Letzte Woche sah das ziemlich gut aus.
Ich wollte gerade sagen, das ist irgendwie die Überraschung für mich so ein bisschen bei den Baltimore Ravens. Jeder hat gedacht, das ist ein reines Runplay. Die Running Backs sind raus. Lamar Jackson alleine kriegt das nicht gewuppt. Aber es ist doch eine recht gesunde Mischung. Jetzt, wenn man gerade das letzte Woche das Spiel sieht, wie sie das kompensieren können und auch dann die Pässe ankommen.
Ja.
Und Pässe, wo man auch sagt, das ist was, wo Lamar Jackson früher immer gegangen wäre und nicht geworfen hätte. Und vor allen Dingen wäre es auch nicht angekommen, wenn er sie geworfen hätte. Und jetzt kommen die Dinger noch an.
Ja.
Also ist eine Überraschung.
Ja, absolut. Also es sieht da deutlich besser aus, als man gedacht hätte. Und das hat, glaube ich, auch viele Teams überrascht. Also ich meine, gegen Kansas City hat man einfach gewonnen, weil man die halt totgelaufen ist. Aber gegen andere Teams hat man wirklich relativ gut auch gepasst. Marquise Brown ist gut unterwegs. Dann noch der Tight End, mir fällt der Name gerade nicht ein, aber Andrews, Mark Andrews, von dem man weiß, dass er quasi das Number One Target ist, aber man kriegt es halt trotzdem nicht gestoppt. Und was die Baltimore Ravens auch mitbringen, auch das hat sich im Vergleich zu letzter Saison nicht geändert. Die Baltimore Ravens sind weiterhin die Defense, die am meisten blitzt in der ganzen NFL. Ja. So. Und das ist auch der Grund, warum ich die Baltimore Ravens nehme in diesem Spiel, weil ich tatsächlich, so gut Joe Burrow ist, der Druck, den die Ravens Defense aufbaut, ist, glaube ich, dieses Jahr einfach aufgrund der nicht ganz so stabilen O-Line noch zu viel für die Cincinnati Bengals.
Ja, gehe ich mit dir.
Ja.
Sehe ich auch so.
Gut. Sind wir uns da einig?
Ja.
Das ist schon mal schön. Und kommen zum nächsten Spiel. Und da bin ich sehr gespannt. Wir reden über das Spiel Kansas City Chiefs 3-3 bei den Tennessee Titans 4-2. Dankenswerterweise, wenn ich das gerade richtig im Kopf habe, ein 19-Uhr-Spiel.
Ja.
Genau, ein 19-Uhr-Spiel. Ähnlich wie das andere Spiel, die Bengals gegen die Ravens, auch ein 19-Uhr-Spiel. Also für deutsche Zuschauer sehr, sehr dankbar diese Woche. Mhm. Kann man mal so sehen.
Die Leute, die kein Game Pass haben, können sich auch ran anschauen. Die zeigen Chiefs gegen Titans.
Ach krass. Okay, cool. Mhm. Ja, das weiß ich immer leider nie, weil ich im Besitz eines Game Passes bin.
Ich auch.
Aber genau, aber ja, ihr habt es gehört, für diejenigen die von euch, die rangucken, Chiefs Titans. Die Tennessee Titans mit einem ziemlich überraschenden Sieg gegen die Buffalo Bills,
ja,
wie ich fand. Und die Chiefs mit einem Sieg gegen den VfL Washington letzte Woche, aber auch nicht wirklich souverän.
Nee.
Und ja, ich habe heute irgendwo einen Stat gesehen, wenn Derrick Henry so weiterläuft, wie er bisher läuft, mit diesen 17 Spielen, kommt er irgendwie auf 2800 Yards, 36 Touchdowns und keinen Fumble. Also basierend auf dem, was er jetzt gezeigt hat. Ich finde es einfach krass weiterhin und so gefühlt haben die Titans in den letzten 2-3 Wochen dazu zurückgefunden, was sie eigentlich sind, nämlich ein Run-First-Team und nicht versuchen, irgendein Passplay Tannehill aufzudrücken, nur weil man Julio Jones hat, dem er irgendwie nicht gerecht werden kann. Und jeder weiß, dass die Tennessee Titans laufen und es kann trotzdem keiner stoppen. Auch die Buffalo Bills letzte Woche nicht, die ein wirklich gutes Footballteam sind. Also ja. Das finde ich schon wirklich krass. So, und jetzt kommen die Tennessee Titans oder empfangen die Tennessee Titans, die Kansas City Chiefs, so rum, ja. Und die Kansas City Chiefs bringen, ich habe es nicht genau nachgeguckt, aber definitiv eine der 5 schlechtesten Running Defenses in der NFL mit. Vielleicht sogar die schlechteste. zumindest für so ein Top-Team die schlechteste. Ja. Und so sehr ich immer glaube, dass die Kansas City Chiefs in der Offense in der Lage sind, Punkte aufs Board zu bringen, weil das sind sie, solange Patrick Mahomes und Tyreek Hill und Kelce und wie sie alle heißen, fit sind. Ich habe tatsächlich in diesem Spiel die Tennessee Titans, weil ich nicht glaube, dass die Chiefs in der Lage sein werden, das Running Game der Titans zu stoppen. Die werden die Uhr kontrollieren, die werden Mahomes möglichst wenig Possessions geben und ihre Drives mit Touchdowns abschließen, weil die Kansas City Chiefs in der Defense einfach nicht in der Lage sein werden, das Run Game zu stoppen. Tennessee Titans für mich.
Mhm. Ja, das ist so ein Spiel, wo ich mir unheimlich schwer tue mit, aus den Gründen, die du auch genannt hast. Ich denke mal, es wird viel von der Defense, von den Titans auch abhängen, wie die diese High-Scoring Offense unter Kontrolle kriegen. Was natürlich klar ist, die beste Defense ist natürlich die eigene Offense, die die ganze Zeit am Platz ist und die Uhr unternudelt. Wenn denen das natürlich gelingt gegen die Chiefs und die Vorzeichen stehen dafür, ist recht günstig, weil wie gesagt, wie du angesprochen hast, die relativ schlechte Laufverteidigung von den Chiefs, sehe ich die Titans auch im Vorteil. Und was mir auch jetzt die letzte Zeit ein bisschen aufgefallen ist, man spricht weniger über Mahomes, sondern eigentlich mehr über seinen Bruder, weil er irgendwo am Rumtanzen ist oder irgendwelche Leute bepöbelt oder sonst irgendwas. Und das ist immer ein schlechtes Zeichen, wenn mehr über ein Familienmitglied von einem Quarterback gesprochen wird, als über den Quarterback selbst, ja, über seine Leistung, ne? Oh, und von daher gehe ich da auch mit den Titans diesmal, weil das läuft einfach nicht rund genug bei den Chiefs im Moment.
Ja.
Ja, also ich bin da vollkommen bei euch. Also ich sehe, für mich war es auch überhaupt keine Diskussion oder muss ich gar nicht lange überlegen. Ich habe beide Spiele mir in ausführlicher Wiederholung angeschaut und muss ganz ehrlich sagen, ich bin erschrocken über das, wie teilweise Patrick Mahomes spielt, gerade im ersten Quarter. was er da sich zusammenstammelt.
Es ist nicht flüssig, ne? Es ist
genau.
Nicht,
also ich
nicht glaube, das, was man vor 2 Jahren
Klaus,
gesehen hat.
Genau, Klaus hat den Punkt, glaube ich, getroffen. Der hat den Kopf nicht frei im Moment. Ja. Seine Verlobte macht ja auch da Terz wohl irgendwo.
Und seine Mutter, also die ganze Familie irgendwie.
Die ganze Familie scheint da echt ein Problem zu haben. Und du merkst einfach, dass er den Kopf nicht frei hat. Ich sag mal, da kann mal ein Tipped Interception oder sowas, ja, war auch dabei, aber da sind Bälle dabei, die hätte der niemals letzte Saison geworfen. Ja. Also die zweite Interception jetzt letzte Woche, ich denke, was macht der da? Was wirft der da für einen Ball? Also ich glaube, jeder von uns dreien, wir haben alle drei gecoacht oder coachen auch noch, wir hätten unserem QB den Kopf abgerissen, wenn er so einen Ball geworfen hätte. Ich verstehe es nicht, also da ist nichts. Und dann kommt dazu, die Defense der Chiefs ist für mich gar nichts dieses Jahr. Die haben nichts entgegenzusetzen und die schaffen es hundertprozentig nicht. Derrick Henry, der wird der Schlüsselspieler sein. Also wenn Derrick Henry, er hat jetzt diese Saison auch schon 1-2 Spiele gehabt, wo er unterm Radar lief, wo er nichts auf die Kette gebracht hat. Aber gerade nach dem Spiel jetzt gegen die Bills, glaube ich, dieses Momentum nimmt er mit, diesen 76-Yard-Run, das gibt dir unheimlich nochmal Auftrieb, das gibt dir Schub. Auch ja, er ist nicht der beste Passer, aber Tannehill hat auf den Julio Jones da auch, war grandios gefangen von Julio Jones, auch an der Seite. Ja,
mega Ding.
Das ist, wer das ist Bombe.
Wer das Play nicht gesehen hat, es gab einen Pass, der vom Helm eines Defenders quasi wegsprang, irgendwie nochmal 10, 15 Yards, vielleicht auch 20, durch die Luft ging und Julio Jones den dann irgendwie noch an der Sideline zu fangen bekam. Also ganz crazy Play.
Und dabei schon fast outside war und so gerade noch den dicken Zeh in die Erde gerammt hat, dass er inside war.
Ja, ja.
Also das war
mega Ding.
Grandios. Das schaffst du nur, wenn du die Erfahrung hast, die er hat und lange genug in der NFL spielt. Also muss ich ganz ehrlich sagen, da stehen alle Vorzeichen für mich, dass die Chiefs, die werden jetzt kippen, das wird jetzt ein 3 und 4 werden für die und die werden es dann auch schwer haben, da den Kopf wieder rauszukriegen, weil die waren so gehypt, jeder hat gedacht, für die Chiefs, da brauchen wir uns gar nicht drüber Gedanken machen, die gehen so durch und wenn man sich die Division anguckt bei denen, wo die gerade stehen, ne, die sind Letzter in ihrer Division, die müssen langsam mal den Kopf rauskriegen. Ich sag mal, die haben Gott sei Dank noch 2 Teams in der Division mit den Raiders und den Broncos, die wahrscheinlich doch irgendwie noch strugglen werden und nicht weiter so spielen, wie sie bisher spielen. Das könnte die einzige Chance für die werden. Ansonsten wenn die AFC West ein bisschen stärker mit den anderen beiden Teams wäre, dann hätten die Chiefs, muss ich sagen, mit der Mannschaft, wie sie jetzt sind, und wenn die sich nicht noch schleunigst, gerade in der Defense, entweder verstärken oder die Leute dahin kriegen, wo sie sein müssten, das kriegt er alleine nicht geschultert. Das, was da an Defense-Defiziten sind, so viele Punkte kann er nicht mehr machen. Vor allen Dingen, weil es absehbar ist und man hat auch nicht mehr, Tyreek Hill hat nicht mehr ganz so die Durchschlagskraft. Das ist absehbar. Jeder weiß, wie die Chiefs funktionieren, jeder weiß, wie sie laufen und es gibt immer mehr Teams, die es schaffen, denen das Spiel kaputt zu machen. Ja, und wenn man jetzt mal guckt, gegen wen die letzte Woche gespielt haben, also Washington ist ja jetzt noch nicht ein Top-Team der Liga. Ja, ja. Und sich dann so schwer zu tun, als den Halbzeitstand, wenn man das dann sieht, live in der Red Zone habe ich dann nur, ich denke, was ist denn da los? Mhm. Washington und Chiefs und dann, gut, wenn man sich die Wiederholung anguckt, klar, in der Mahomes ist immer jemand, der im dritten und vierten Quarter Gas gibt und dann nochmal raushaut, aber das irgendwann geht das nicht mehr gut, das kriegst du nicht mehr hin.
Ja, also vor allem, wenn du halt so grandios von deiner Defense im Stich gelassen wirst, ja, ne? Du kannst halt nicht immer 40 Punkte machen, die anderen spielen auch mit.
Und so ist das.
Ja. Übrigens, weil du eben sagtest, Derrick Henry hat auch mal Spiele, die er unterm Radar bleibt, also das schlechteste Spiel, das er dieses Jahr abgeliefert hat, war Woche 2 gegen die Indianapolis Colts. Ja. 28 Carries für 113 Yards.
Aber das ist schlecht.
So, das war sein schlechtestes Spiel.
Ja,
Statistiken insgesamt dieses Jahr, Woche 1, 35 Carries, 182 Yards, 3 Touchdowns gegen die Seattle Seahawks. Dann Woche 2, wie gesagt, 28 Carries, 113 Yards, kein Touchdown gegen Indianapolis. Woche 3 gegen die New York Jets, 33 Carries, 157 Yards und 1 Touchdown. Dann gegen die Jacksonville Jaguars 29 Rushing Attempts, 130 Yards, 3 Touchdowns. Und gegen die Buffalo Bills 20 Carries, 143 Yards und auch 3 Touchdowns. Und das ist jetzt nur Rushing, da reden wir noch nicht über Receiving.
Ich wollte gerade sagen, eins darf man nicht vergessen, das hat er dieses Jahr so gut wie bis jetzt noch nie gemacht. Er hat unheimlich viele Receiving Yards auch noch gemacht. Er kriegt oft den Ball zugeworfen. Er ist nicht, also man, bitte nicht falsch verstehen, Derrick Henry ist ein super Spieler, mit dem schlecht ist, wenn ich ein lauflastiges Spiel habe, was zu 80% auf einem Spieler aufgebaut ist, dann ist es zu wenig, wenn man es im Vergleich zum letzten Jahr sieht, was er da für Spiele hinlegt. Oder jetzt auch letzte Woche das Spiel, wo er mal in einem Run 76 Yards hinlegt. Davon hat er letztes Jahr mehr wie ein Spiel gehabt. Ja. Das ist das, was ich meine, unterm Radar.
Ich verstehe das komplett, was du meinst, ja. Aber man, ne, also wenn man das immer noch in Relation setzt, herausragend bei ihm, keine Frage. Ist das einfach herausragend. Also 5 Spieler am Stück jeweils über 100 Yards nur zu rushen, wie gesagt, ohne Receiving Yards.
Ich würde dir wünschen, dass er dieses Jahr
ja weiß, was du tust.
Ja. Ich würde ihm wünschen, dass er es schafft, mal gegen die QBs anzustecken und MVP wird. Ja. Weil verdient hätte er es.
Verdient hätte er es auf jeden Fall, also wenn der so weitermacht.
Und verletzungsfrei bleibt.
Ja, wobei da scheint er ja ein wenig mehr Glück zu haben als zum Beispiel Christian McCaffrey.
Ja.
Nichtsdestotrotz, wie ihr auch gesagt habt, also ich glaube, der Herr Mahomes würde sich manchmal, der kommt glaube ich vom Spielfeld und muss sich dann erstmal wieder angucken, was seine ganze Familie irgendwie in den sozialen Medien erzählt hat.
Ja.
Das ist nie hilfreich.
Nein, auf keinen Fall.
Klar, er hätte zum Sprachtherapeuten gehen sollen. Wer mit spricht, wie kam mit der Frosch, muss ich nicht wundern, wenn er zu Hause Miss Piggy hat.
Ja, wobei, also ich bleibe halt dabei, also es ist halt der Bruder, also weißt du, die Verlobte, also auch die sollte eigentlich die Fresse halten, weil die hat mit Football nichts zu tun. Aber gerade irgendwie der Bruder, der in seinem Leben noch nichts geleistet hat, außer da irgendwie auf den sozialen Medien unterwegs zu sein, was anderes hat er ja nicht gelernt. Oder überhaupt gemacht, ja. Einfach mal Fresse halten und vielleicht mal was selber schaffen, anstatt einfach nur der Bruder von Patrick Mahomes zu sein, ja, und den armen Patrick mal in Ruhe lassen.
Ja.
Und was ich auch noch so ein bisschen finde, und das habe ich letztes Jahr auch schon bei den Chiefs gesagt, ich habe manchmal das Gefühl, dass die Chiefs sich selber so ein bisschen selber austricksen. Also gerade in der Offense, diese ganzen Underhand-Pässe und schieß mich tot und das hat letztes Jahr immer noch alles funktioniert. Dieses Jahr funktioniert das halt irgendwie mal nicht. Ne? Und dann, ich weiß nicht, ob man da zu optimistisch ist oder ob man das, man denkt, das wird schon irgendwie gut gehen, weil wir haben Patrick Mahomes. Das funktioniert halt nicht immer. Ne? Und dieses Jahr funktioniert es halt leider häufiger nicht, als denn es funktioniert. Aber wie gesagt, also ich glaube, da brauchen wir auch nicht drüber diskutieren. Das Hauptproblem der Chiefs bleibt weiterhin die Defense. Die Offense ist immer noch eine sehr gute Offense.
Ja, auf jeden Fall.
Die aber, da sind wir uns diese Woche alle einig, gegen die Tennessee Titans nicht genug Zeit auf dem Feld sehen wird und deswegen verlieren wird. Da sind wir sehr gespannt. Das habe ich letztes Jahr auch schon in den Playoffs gegen die Browns gedacht und dann haben die Chiefs mit ihrem Backup-Quarterback beim 4. und 1. einen Pass geworfen.
So kann es
gehen. Alles ist möglich. Ne? Ja. Was man natürlich nicht vergessen darf, die Titans-Defense ist jetzt auch keine mega coole Defense. Also auch die müssen sich wirklich auf ihre Offense so ein bisschen verlassen. Und
Die Bills waren sie ganz gut.
Ja, aber den Rest der Saison nicht so.
Ja. Die müssen sich ja steigern.
Ja, und auch gegen die Bills haben sie ja 33 Punkte oder sowas zugelassen, wenn mich jetzt gerade mein Gedächtnis nicht völlig aus dem...
Aber gegen die Bills. Ne? Also ja. Die Bills... Genau. Wenn du guckst, was die vorher gescored haben.
Absolut. Was ich aber noch sagen wollte, als letzten 31 Punkte übrigens, die Titans haben noch den Nachteil, wenn man es so nennen möchte, oder haben auf jeden Fall weniger Regenerationszeit gehabt, denn sie haben Monday Night gespielt, inklusive Overtime, während die Chiefs am Sonntag um 19 Uhr gespielt haben. Nichtsdestotrotz würde ich auch, also bleibe ich dabei, die Titans werden das
aus den genannten
Gründen gewinnen. Gut, das waren die zwei Games of the Week und damit zu den Games of Interest. Wie gesagt, Denver und Cleveland habe ich nach oben geschoben zu den NAP-Games und deswegen starten wir bei den Games of Interest mit dem VfL Washington 2-4 zu Gast bei den Green Bay Packers 5-1. Warum ist das ein Game of Interest und kein Nap-Game? Einfach, weil die Packers die Tendenz haben, gegen schlechte Teams auch schlecht auszusehen.
Ja, das ist wohl in der Tat so richtig, ja.
Aber nicht gegen VfL Washington. Also, Ja, Washington hat schon mal lichte Momente und die Packers haben schon mal nicht so lichte Momente, aber gerade nach der letzten Woche jetzt und der Hype, der gerade auch wieder rumgeht, alle machen sich Hoffnung, dass er doch dann länger bleibt und also ich glaube, dass Aaron Rodgers Washington vernichten wird. Alleine schon. Also die Defense ist halt nicht mehr das, was da letztes Jahr war. Das hattet ihr ja letzte Woche auch schon genug thematisiert. Nee, also ich sehe Washington nicht so, dass sie da den Packers das Wasser reichen können. Also ich glaube, das wird eine recht klare Nummer für die Packers werden.
Ja. Ja, also ich denke auch, die Packers werden das zumal zu Hause wuppen. Wie du schon sagst, die Packers haben wirklich die Tendenz, gegen schwache Teams auch schwach zu spielen. Das kennen wir alle selber. Als ehemaliger Spieler, wenn du gegen schlechte Gegner spielst, dann wirst du automatisch auch ein bisschen schlechter in dem Spiel. Die Tendenz hat man dann leider. Aber ich denke mal, und auch Mason Crosby hat sein Upset-Game letzte Woche gehabt. Das hat er alle 2 Jahre mal so ein Ding, wo er wirklich 5 Field Goals in einem Spiel verhaut. Ne? Ich glaube, das letzte Mal war irgendwie vor 2 Jahren gegen Detroit oder so.
Ja.
Und also ich denke mal, die sind in der Spur. Das wird nicht spektakulär werden. Das wird eher nicht so ein Spiel werden, so sag ich mal, wie so 24-14 wie Chicago, 31-17, irgendwie sowas. Mhm. Washington wird ein bisschen mitspielen, aber in keiner Phase des Spiels denen tatsächlich wirklich gefährlich werden können. Ja. Das ist also meine Meinung so.
Ja. Ich habe auch die Packers, einfach weil, ja, also Green Bay ist einfach das viel bessere Football-Team. Und ja, wenn die das verlieren, dann Schimpf und Schande.
Ne? So sieht's also aus.
Ja, ohne Witz. Also wie gesagt, Washington, wenn man eine Top-5-Defense letztes Jahr hatte und dieses Jahr eine Defense, die unter den letzten 5 ist, mit demselben Personal und denselben Coaches, dann muss man sich wirklich fragen, was in diesem Laden los ist.
Da gibt es so viele Baustellen in der Organisation, dass irgendwann geht es auch auf die Mannschaft über und offensichtlich ist das da der Fall. Von daher, naja.
Ja, genau, das wollte ich auch gerade sagen. Also die Organisation Washington hat einfach so viele offene Baustellen. Irgendwann kriegst du das als Spieler halt auch mal mit. Ne? Und klar, ich hätte wirklich gerne Fitzpatrick in dieser Offense gesehen. Jetzt ist es halt Heinicke. Ja, und allein wenn man sich halt die Quarterbacks anguckt, Rodgers gegen Heinicke, sollte Aaron Rodgers das irgendwie schaffen. Wo wir aber gerade von Aaron Rodgers sprechen und ihr das auch gerade angesprochen habt, was ist denn euer Tipp? Wo wird er denn nächstes? Wird er nächstes Jahr spielen? Wo wird er nächstes Jahr spielen?
Er spielt bei den Packers. Okay. Das ist meine Meinung, ja.
Okay.
So. Da müssen sie schon dem noch ein bisschen Zugeständnisse machen. Ich weiß es nicht. Ich meine, er hat ja jetzt dieses Jahr wirklich die lange hängen lassen und hat genug Druck ausgeübt. Ich glaube, es hängt ganz schwer davon ab, wo die Ende der Saison steht.
Ja, und es hängt natürlich auch davon ab, welche Option hat er denn. Er wird nicht zu einem Team gehen, was mit 2 und irgendwas dieses Jahr abschließt, sondern wird er nur zu einem Team gehen, was eine Chance hat, irgendwie mindestens in die Playoffs zu kommen. Also wenn jetzt Tom Brady retiren würde, würde ich sagen, geht er nach Tampa Bay. Aber das wird natürlich bis Tom Brady 50 ist nicht passieren.
Ja.
Und von daher ist diese Option dann schon mal weg. Und ich sehe die Optionen für ihn nicht. Das ist das. Na, wo will er hingehen?
Na, das ist die Frage, was er wirklich will, wenn er den Anspruch hat, ich will nächstes Jahr um den Ring spielen, ist das eine Sache, da gebe ich dir recht. Ja. Aber bis jetzt hört es sich ja immer so an, ihm geht es ja auch darum, dass er kein Mitspracherecht hat. Sondern wenn man sieht, was Tom Brady jetzt bei den Bucks hat, und da hätte ja vorher auch, muss man ehrlich sagen, vor 2 Jahren keiner mit gerechnet, dass das so irgendwann mit den Bucks ausgeht, dass der Tom Brady so einen Einfluss hat, sich die Spieler so aussuchen kann, auch mal so Pflegefälle wieder in den Griff kriegt, wo andere sagen, die kannst du für nichts gebrauchen und die dann wieder spielen. Sag ich mal, da ist ja hier, wie heißt der Film, Red, wo die ganzen Senioren hier mal wieder zusammenkommen und dann die Hütte reißen. Ne?
Ja, muss man ja ehrlich sagen. Deswegen sage ich ja.
Wenn das der Anspruch aber von dem Aaron Rodgers ist, kann ich mir schon vorstellen, dass er ein Team finden wird, wo man ihm sagt, pass auf, Junge, du kommst zu uns und du hast freie Hand, du bist quasi mit so ein bisschen der General Manager hier und kannst da was machen. Ich glaube schon, da könnte man ein Paket schnüren, wo man ihn überzeugen kann.
Ja. Kommt aufs Team an und kommt auf ja. die Location auch an.
Ja, und wie gesagt, wo steigen die Packers ab? Wenn die Packers es dieses Jahr nicht schaffen, souverän in den ersten zwei Runden in den Playoffs aufzutreten, kann ich mir vorstellen, dass er geht.
Ich denke mal, die ersten zwei Runden werden für die Packers auch nicht das Problem sein.
Aber. ja, also ich, mein Tipp ist tatsächlich, dass er nicht mehr bei den Green Bay Packers sein wird. Ich hatte, also einfach auch, weil er ja scheinbar Probleme mit den Leuten in der Organisation hat. Ne? Also er scheint ja Probleme mit dem General Manager zu haben. Dazu diese Mitspracherechtnummer, auch wenn ich mir da immer so ein bisschen schwer tue, als Spieler hast du Spieler zu sein und eben nicht GM. Wenn du GM sein willst, wer GM. Mein Tipp sind tatsächlich, auch wenn sie dieses Jahr nicht so gut abschneiden werden, vermutlich, mein Tipp sind tatsächlich die Denver Broncos, weil die haben auf dem Papier zumindest einen sehr guten Kader. Denen fehlt eigentlich nur ein guter Quarterback.
Mhm.
Und das könnte, und die hätten tatsächlich auch das Geld, um ihn zu bezahlen. Könnte ich mir vorstellen, das andere Team, das ja durch die Gegend geistert, sind die Pittsburgh Steelers.
Das glaube ich nicht.
Das glaube ich nicht, genau, ich auch nicht. Dafür ist das Team.
Da müsste das ganze Team ändern.
Ja,
das ist nicht das Team für ihn.
Also genau. So
denke ich auch nicht.
Ja. Also wenn er geht, klar, Denver Broncos, aber mein Geheimfavorit ist Miami.
Auch nett.
Weil da hast du, weil Miami tut sich so unglaublich schwer mit ihrem Quarterback und hin und her und sie wissen nicht und sie haben doch jetzt keinen gezogen in der Draft und es ist alles ein Hin und Her und Gewurstel da und ich sag mal, die Ehe mit dem Quarterback in Miami, die ist nicht von langer Dauer. Wenn, sag ich mal, Miami, weil Florida hat angenehme Steuersätze, was die Sache für NFL-Spieler wiederum attraktiv macht. Und du hast da ein Team, was jetzt auch seit zwei Jahren im Umbruch ist, aber irgendwie den Umbruch gar nicht hinkriegt. Ich denke mal, das wäre eine Möglichkeit, aber sicher bin ich mir nicht. Ne? Aber es ist ein angenehmes Wetter, eine schöne Stadt.
Leichte Division, muss man ja auch sagen.
Leichte Division,
genau. Also naja, relativ leicht, die Buffalo
Bills sind mit drin. Gut, da kann der Rodgers sich ja in der Division, in der die Packers sind, auch nicht beschweren. Also das ist ja auch der Vorteil, den die da seit Jahren auch haben, wie die Patriots früher halt auch. Ne? Das waren immer, sag ich mal, mindestens 5 Siege in der Division, mit denen du kalkulieren kannst. Ein Spiel verlierst du dann immer mal gegen Divisionsgegner. Na, aber dann hast du schon mal 5 oder 6 Siege, ne? Wie die Patriots halt auch. Ne? Und dann ist es nicht ganz so schwer für dich. Ne? Also, aber wenn er wechselt, sag ich mal, Miami, das ist vom Klima interessant, von den Steuergesetzen interessant. Ja, angenehme Stadt. Was willst du mehr, ne?
Ja, okay. Also ihr habt es hier gehört. Entweder Denver oder Miami, falls es ein anderes Team wird. gut, kommen wir mal zum nächsten Spiel. Das sind die Philadelphia Eagles 2-4 zu Gast bei den Las Vegas Raiders 4-2. Die Raiders ja seit 2 Wochen ohne Head Coach, beziehungsweise mit neuem Head Coach. Ich habe jetzt heute noch gelesen bei dieser ganzen John Gruden-Nummer, die NFL kannte die E-Mails, diese ominösen E-Mails wohl schon länger, hat sie aber erst vor kurzem den Oakland Raiders zugänglich gemacht. Fand ich auch ein bisschen seltsam wieder, diese ganze Story. Die Raiders letzte Woche mit einer Niederlage, wenn ich das gerade richtig im Kopf habe. Haben sogar gewonnen.
Ja.
Meine Güte. Naja, kann ja auch mal passieren. Ach ja, gegen die Denver Broncos, genau. Ja, das war auch so ein komisches Spiel. Und jetzt die Philadelphia Eagles zu Gast, die letzte Woche die gar nicht. Wir haben gegen wen haben die Eagles nochmal gespielt? Meine Güte, Gedächtnis wie ein Schwamm, ne? Wie ein Schweizer Käse so.
Gegen die Bucks. gegen die Bucks, das war das Thursday Night Game. Gegen die Bucks 28-22.
Ach ja, genau. Das war das Thursday Night Game gegen die Bucks, genau. Das Spiel sah vom Endergebnis knapper aus, als es war. Also ich habe mir nur die 40-Minuten-Version angeguckt, aber das sah nicht so souverän aus von den Eagles. Und das ist tatsächlich auch der Grund, warum ich die Raiders habe diese Woche, weil der Gameplan der Eagles scheint sehr stark darauf zu beruhen, dass man Jalen Hurts einfach laufen lässt, weil das mit dem Passen hat er nicht so drauf. Und das kann auf Dauer meiner Meinung nach einfach nicht so gut gehen. Auch wenn die Raiders Defense jetzt nicht die Überdefense ist, aber es ist halt nicht sehr schwer, sich auszumalen, was da kommt. Und die Raiders Offense macht dieses Jahr ziemlich konstant Punkte. Es reicht nicht immer für Siege, aber eigentlich sieht das gar nicht so schlecht aus, was Derek Carr aufs Feld bringt mit seinem Mann.
Genau. Und vor allen Dingen haben sie jetzt einen Momentum-Change. Ja, es gibt ja die Leute, die behaupten, dass das der Heilsbringer ist hier, ihr neuer Headcoach, der alte Special-Team-Coordinator. Also ich kann den Namen nicht aussprechen, ohne sicher zu sein, dass er falsch ist. Ich glaube auch, dass die Raiders es schaffen, aber nicht, weil sie so viel besser sind wie die Eagles, sondern einfach, weil die Eagles einen Ticken schlechter sind.
Ja.
So muss man sagen. Also das ist jetzt nicht, das wäre jetzt so wie du letzte Woche mit dem Harry das Spiel Jacksonville gegen Dolphins. Das wäre jetzt für mich so dieses eigentlich Not gegen Elend-Spiel.
Ja.
Ich glaube, es wird kein schönes Spiel.
Nee, es könnte unschön werden.
Ja. Also da ist alles zu gesagt. Die Raiders sind für mich auch eine Wundertüte, ob mit Gruden als Head Coach oder ohne Gruden als Head Coach. Also ich gehe auch mit den Raiders. Es wird eine knappe Geschichte werden.
Ja, ich glaube, der Hauptgrund, warum ich die Raiders dann tatsächlich am Ende genommen habe, ist, weil es halt ein Heimspiel ist.
Ja,
das hat genau, dann so den Ausschlag gegeben.
Ja, genau. Könnte man so sagen
jetzt. Und da findet man viele.
Ja. Gut, nächstes Spiel. Die Chicago Bears 3-3, zu Gast bei den Tampa Bay Buccaneers 5-1. Der Grund, warum das ein Game of Interest ist, ist tatsächlich, weil die Chicago Bears es letztes Jahr geschafft haben, völlig überraschend gegen die Tampa Bay Buccaneers zu gewinnen und das mit einer sehr guten Defense-Leistung getan haben. Und die Bears haben ja vor 2 Wochen mal kurz gezeigt, gegen die besagten Raiders von eben, dass man doch eine ganz gute Defense sein kann. Und die Buccaneers haben dieses Jahr genau ein Spiel verloren, gegen die LA Rams, ein Team mit einer guten Defense. Ich traue dieser Chicago Bears Offense immer noch nicht. Justin Fields hat letzte Woche Bälle geworfen. Ähnlich wie ihr vorhin bei Patrick Mahomes gesagt habt, Bälle, die man nicht werfen darf. In keinster Weise. Ja, da waren Dinger bei, das waren bessere Punts.
Aber er ist ein Rookie im Gegensatz zu Mahomes.
Genau, das rechne ich ihm quasi noch positiv an. Aber das war es dann auch schon so gefühlt. Also wie gesagt, das einzige Ding, warum ich mir denke, das ist so ein Teil, wo es mal vielleicht interessant werden könnte, ist tatsächlich, weil auch hier die Fallhöhe für die Buccaneers einfach sehr hoch ist.
Ja, ähnlich wie bei dem Spiel von den Packers gegen Washington.
Genau. Halt, ne? Genau.
Es ist logisch irgendwie nicht zu erklären, aber die Möglichkeit besteht leider immer,
ja. Solche
Spiele zu wippen. Ne? Aber ich gehe in dem Spiel trotzdem mit den Bucks, weil die einfach das bessere Team sind. Ne?
Ja.
Okay. Ja, zumal Gronkowski ist ja noch zwar questionable, aber soll wieder zurückkommen.
Ja.
Ich denke mal, der wird es auf jeden Fall, wenn der spielt, wird es auf jeden Fall nochmal einen Push mehr geben, weil der hat ein bisschen gefehlt jetzt die letzten 2 Wochen im Team der Bucks. Aber ich glaube auch, ja, die haben es letztes Jahr geschafft, aber ganz ehrlich, Tom Brady ist Tom Brady und der ist so abgebrüht und so erfahren. Ich glaube, dass er das einfach weiß einzuschätzen, das haben die einmal mit mir gemacht, das machen die kein zweites Mal mit mir. Und allein das ist schon ein Grund, warum ich es nicht den Bears zutraue, gegen die Bucks zu gewinnen.
Ja.
Es mag kein High-Scoring-Game sein für die Bucks, es mag sein, dass die Bears das ein bisschen runterhalten, aber es wird reichen für die Bucks.
Ja. Okay, ich habe auch die Buccaneers, auch aus dem Grund, weil außer Gronkowski, selbst wenn der nicht spielt, die Buccaneers halt immer noch eine sehr gesunde Mannschaft sind, wenig Ausfälle haben. Antonio Brown sieht aus wie Antonio Brown von vor vielen Jahren.
Ja.
Und ich denke auch, das wird nicht ganz so deutlich, wie man das vielleicht denken könnte. Aber am Ende werden die Buccaneers das gewinnen.
Genau. Ja, so ein Arbeitssieg werden.
Ja. Schön ausgedrückt, genau. Ja. Damit zum nächsten Spiel. Die Indianapolis Colts 2-4 sind bei den San Francisco 49ers zu Gast 2-3. Das ist das Sunday Night Football Game, ihr Lieben. Und das ist unter anderem eure Division. Deswegen lasse ich euch da gerne mal den Vortritt und ihr erzählt mir, wer gewinnt und warum.
Also Ich könnte mir vorstellen, dass es zwar eine Überraschung gibt, aber aufgrund des Injury Reports ist bei mir stehen die Colts da vorne.
Ja.
Weil, soweit ich weiß, ist Garoppolo raus und auch hier, wie heißt er?
Trey Lance.
Trey Lance ist auch zumindest questionable. Was
Ja.
steht hier? Mal
Zumindest
gucken.
angeschlagen. Schulter meine ich.
Questionable, ja.
So wie der
Ja. Mit
spielt, kein
Knie.
Wunder.
Der steht mit Knie questionable
Ja,
und
genau. Knie. Knie.
Garoppolo ist auch questionable. Calf. Also ich glaube es nicht. Wir haben George Kittle nicht dabei. Da sind so viele Dinge wieder. Also die tun mir irgendwo zwar ein bisschen leid, aber sie sind halt in meiner Division, sage ich jetzt mal so. Und deshalb
Deswegen nicht ganz so.
die Colts-Fans gemacht. Ja, die
Ja.
Colts sind gar nicht so schlecht dieses Jahr, finde ich. Das ist so ein bisschen mit 2 zu 4. Also es gibt andere Teams, die stehen besser da, die sehe ich nicht so gut wie die Colts eigentlich. Also das ist irgendwie so ein Durchschnittsteam, die halt eine 49ers-Mannschaft, die in vollem Saft steht, nicht schlagen können. Aber die 49ers, die da am Wochenende stehen in der Sonntagnacht, die werden sie schlagen können.
Ja, ich sehe das ähnlich, aber wenn die beiden Quarterbacks heute noch questionable sind, dann wird mit Sicherheit einer von beiden spielen können am Sonntagnacht oder für uns Sonntagnacht dann halt. Ich sehe die 49ers da leicht vorne. Ist für mich das etwas besser besetzte Team. Die haben ein Heimspiel. Ich sehe sie im Allgemeinen etwas stärker. Ja.
Okay.
Mit den Ausfällen oder auch nicht. Ich sehe die einfach vorne, ne, gegen
Okay.
die Colts.
Dann haben wir zumindest schon mal ein Spiel, wo wir unterschiedlicher Meinung sind, denn ich habe auch die Indianapolis Colts vorne.
Na, endlich mal.
Ja. Zum einen tatsächlich, weil beide Quarterbacks questionable sind. Selbst wenn einer von den beiden spielt, sind die auf jeden Fall limitiert.
Genau.
Zum anderen. Von dem, ich glaube, wenn, wird es eher auf Trey Lance rauslaufen, weil ich glaube, Jimmy G ist, die Zeit ist vorbei in San Francisco. Dazu kein George Kittle, wie Alex eben schon gesagt hat. Und bei den Colts kommen so langsam ein bisschen die Verletzten zurück. T.Y. Hilton hat letzte Woche wieder gespielt. Jason Taylor hat wieder gespielt. Und die hatten ein nettes Einspielgame gegen die Houston Texans, haben sich ein bisschen gute Laune geholt. Und die 49ers sind einfach neben, ich glaube, den Baltimore Ravens und den Cleveland Browns das Team, das wirklich einfach unglaublich viel Verletzungspech hat. Mal wieder, muss man ja sagen, die hatten ja letztes Jahr schon so Pech.
Ja.
Und ich sehe das wie ihr. Wär das ein vollbesetztes 49ers-Team, würde ich auch die 49ers nehmen. Aber aufgrund der ganzen Verletzungen habe ich die Indianapolis Colts. Gut. Weiter zum nächsten Spiel. Und da bin ich jetzt wirklich gespannt, weil da habe ich mich sehr, sehr schwer getan. Die New Orleans Saints 3 und 2 zu Gast bei den Seattle Seahawks 2 und 4. Das ist das Monday Night Football Game. Okay, ich sehe, ihr habt ähnlich viel Spaß gehabt wie ich bei diesem Spiel.
Ja, weil beides Teams sind, die auch, muss man auch sagen, zwar nicht beide der Masse an Spielern, aber doch Spieler, die einen großen Impact haben. Du hast einmal Russell Wilson, der raus ist,
Ja.
bei den Seahawks, was auf jeden Fall ein Impact ist. Dann hast du bei den Saints, hast du Michael Thomas nicht dabei, du hast Taysom Hill nicht dabei.
Ja.
Da sind auch ein paar Spieler, wo ich sage, die haben wehgetan, ne, die
Ja,
hier
ja.
fehlen. Von daher sind beide ein bisschen gebeutelt. Oh, ich habe auch lange, lange, lange mit mir wirklich gehadert. Das Problem ist, dass bei den Saints auch das Auf und Ab mal hat es funktioniert mit James, mal hat es nicht funktioniert. Der hat jetzt nicht wirklich, also am Anfang hat man ja gesagt, boah, geil, Jameis Winston funktioniert bei den New Orleans Saints, das war die richtige Entscheidung, alles gut, ne? Und dann, ich glaube, der dritte Spieltag war es dann, wo es dann wieder, oh, boom.
Ja.
Denkst du ja, was ist jetzt passiert? Das ist aber nicht der, der letzte Woche da gespielt hat, das ist ein anderer Typ. Und auch wenn dein ehemaliger Quarterback aus New York nicht so dein Freund ist, so schlecht war er nicht. Ich glaube, der hat bei euch nie so gut gespielt wie jetzt bei den Seahawks.
Ja.
Sehe ich einen leichten Vorteil doch bei den Seahawks.
Okay.
Ja, da muss ich direkt mal husten. Ne? Nein, Heimspiel Seahawks ist immer schwer dort zu gewinnen.
Für uns nicht.
Ja gut, okay. Natürlich nicht. Aber das ist mir mit, ja, mit Winston ist das auch so eine Sache. Wenn er einen guten Tag hat, nimmt er die auseinander, haut den 40 Punkte rein und das Spiel ist zu Ende. Ne?
Ja.
Hat einen durchschnittlichen Tag, ist das, wird es schwierig und hat einen schlechten Tag, gewinnen die Seahawks. Ne? Ich tue mir da unglaublich schwer mit diesem Spiel. Ich kann auch eine Münze werfen jetzt. Ne?
Ja.
Ich sehe aber, dass die Saints eigentlich mehr Waffen haben als die Seahawks, offensmäßig.
Ja.
Ich gehe mit den Saints.
Okay, Saints für Klaus, Seattle für Alex. Und ich habe tatsächlich auch die New Orleans Saints aus den folgenden Gründen. Zum einen vertraue ich Geno Smith einfach nicht.
Ja.
Auch wenn der nicht so verkehrt aussah. Allerdings muss man sagen, in einem Spiel gegen Pittsburgh Steelers, die einfach auch nicht mehr die Pittsburgh Steelers der letzten Jahre sind.
Hallo, Big Ben.
Und in der Woche darauf hat er übernommen. Da ist es immer schwer für eine Defense, sich auf einmal umzustellen. Plus, selbst wenn Jameis Winston ein paar dumme Bälle wirft, Jamal Adams ist nicht in der Lage, diese zu fangen. Damit fängt es mal an. Und ja, also das sehe ich wie ihr und das hat, glaube ich, auch Coach Lux vor 2, 3 Wochen hier ganz gut gesagt. Er hat gesagt, der irgendwie ist dem Winston so ein bisschen diese, wie haben wir das genannt, der innere Jay Cutler verloren gegangen. Ne? Also einfach mal so einen Ball rauszufeuern, wie er das früher mal gemacht hat, was so 50-50-Bälle waren, die wirft er nicht mehr. Und wenn der dann einen dummen Ball wirft, dann ist der 100% dumm.
Ja.
Das ist wirklich ein Problem. Ich meine, dass die in Woche 1 gegen die Packers gewinnen, wer hätte das gedacht? Ja? Verlieren dann aber gegen die New York Giants und gegen die Carolina Panthers. Also wirklich
Wundertüte.
Wilde Dinger. Ja? Aber aufgrund von Geno Smith habe ich tatsächlich die Saints und damit haben wir ein weiteres Spiel, wo wir nicht alle drei der gleichen Meinung sind, was sehr gut ist, was immer schön ist. Und am Dienstagmorgen wissen wir da mehr.
Ja.
Ist aber zugegebenerweise ein Spiel, für das ich jetzt nachts nicht aufstehen würde.
Nee, das kann man gut in der Wiederholung sehen.
Ja, ich denke auch. Da reichen vermutlich auch die Highlights.
Ja, die langen Highlights auf YouTube reichen da.
Genau. Gut, dann kommen wir zu den Snap Games. So, bei den Nap Games habe ich, wie gesagt, ein bisschen noch eins dazugefügt und damit fangen wir auch direkt an. Die Denver Broncos 3-3 zu Gast bei den Cleveland Browns ebenfalls 3-3. Das ist das, Alex sagte es vorhin schon mal, das Donnerstagnachtspiel und auch da ein Spiel, für das ich nicht aufstehen werde und friedlich weiterschlafen werde. Ich habe vorhin schon erzählt, Baker Mayfield ist jetzt auch noch raus, zusätzlich zu den ungefähr 20 anderen Spielern, die raus sind. Klaus sagte es vorhin, beide Starting Running Backs, also Nick Chubb und Kareem Hunt raus. Dazu noch der Tight End Njoku, questionable. Clowney ist raus. Also ich habe irgendwo vorhin mal kurz eine Auflistung gesehen, also es waren ungelogen wenigstens 10 Spieler, die raus sind.
Ja.
Beide Tackle noch raus, wie Klaus vorhin sagte.
Ja.
Ich bin ganz ehrlich, hätte Baker Mayfield gespielt, hatte ich tatsächlich noch die Cleveland Browns als Gewinner dastehen.
Wobei
die Meldung kam, dass Case Keenum starten wird, habe ich tatsächlich noch auf die Denver Broncos geswitcht.
Ja. Wobei ich sagen muss, ich hätte vorher schon gehadert, weil nach dem Spiel am Wochenende gegen uns, wenn du gesehen hast, wie er da schon aussah, so wie er da gespielt hat zum Schluss, wer zweimal ins Zelt reingeführt wird und dann wieder rausläuft,
Das kein gutes Fleisch.
Das ist, da kann, muss ich auch sagen, sich selbst überschätzt, weil du hast gesehen, als er von Watt gesackt worden ist, dass er sich richtig wehgetan hat. Man hat ihn ins Zelt reingeführt vorne und ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, der ist direkt hinten wieder raus. Ja. Der ist aus dem Zelt hinten rausgelaufen, dann ist er aufs Feld wieder in die Teamzone, dann haben sie ihn nochmal rausgeholt und nochmal ins Zelt gebracht und wollten ihn untersuchen.
Ja, fand ich auch sehr.
Und da tust du dir keinen Gefallen, genau, und du tust dir und den Coaches und deinem Team keinen Gefallen damit. Und von daher war ich von vornherein ein bisschen skeptisch, aber jetzt, wo es offiziell ist, muss ich sagen, gibt es auch für mich keine Frage. Ja. Wenn die Broncos nochmal eine Chance haben, dann jetzt, also danach wird es dann immer schwerer für die auch.
Ja, ich finde halt, bevor Klaus sich noch dazu äußern kann, ich finde das auch immer von, also auch in der NFL, wenn es da um sehr viel Geld geht, ich fand das auch von den Coaches sehr unverantwortlich und von den Teamdoktoren. Also man, gerade als NFL, wenn ich mich hinstelle und sage, Player Safety ist mir so wichtig, hätte der dieses Zelt bei mir nicht mehr verlassen. Also der, oder ich hätte ihm seinen Helm weggenommen oder was weiß ich, der hätte bei mir keine Sekunde Football mehr gespielt. Das sah einfach nicht gesund aus.
Ja. Ich meine, das ehrt ihn, aber da ja, muss man also, dann von außen halt eingreifen und sagen, okay, das ist gut, was du vorhast, aber zu deiner eigenen Sicherheit bist du jetzt raus, mein Freund.
Ja, ich verstehe den Spieler, aber ja, da klar, muss man den Spieler halt vor sich selber schützen.
Natürlich, klar. Nee, also ich bin auch bei den Broncos aus den genannten Gründen und da gibt es für mich auch nicht mehr großartig viel zu erzählen irgendwie.
Sehr gut. Dann zum nächsten Nap-Game, das wirklich seinen Namen auch verdient. Die Carolina Panthers 3-3 zu Gast in New Jersey bei den New York Giants, wobei das ja schon meistens keine Giants mehr sind, sondern eher so Zwerge. Die Giants bestehen zur Hälfte eigentlich nur noch aus Practice-Squad-Spielern, habe ich vorhin ganz vergessen bei den News. Michael Thomas, der letztjährige First-Round-Pick und Left-Tackle der New York Giants, der dieses Jahr zumindest deutlich besser spielt als letztes Jahr, ist auch auf die IR-Liste gesetzt worden, ist also auch raus. Im Prinzip ist keiner mehr da. Tooney, der First-Round-Pick, ist auch für die nächsten Wochen raus. Also brauchen wir nicht lange drüber reden, glaube ich. Carolina Panthers werden das ziemlich deutlich gewinnen. Auch wenn Sam Darnold immer mehr wie der Jets Sam Darnold aussieht. Aber die Panthers Defense ist einfach wirklich gut.
Ja.
Und wenn es die Offense nicht allzu sehr reißt, die Panthers Defense wird es rausreißen.
Ja. Ja, hast du alles zu gesagt, was zu sagen gibt zu. Also deswegen ist es ja auch ein Nap geben, ne?
Genau. Gut. Nächstes New York Jets 1-4 gegen die New England Patriots 2-4. Jetzt bin ich gespannt, eure Meinung zu diesem Spiel.
Ja, also ein Spiel, was die letzten, also ich sag mal, wenn man 2-3 Jahre zurückgeht, eigentlich immer eine klare Sache ist, ist für mich auch heute eine klare Sache. Die Patriots werden gewinnen, weil sie das etwas bessere Team von den schlechteren Teams sind.
Ja.
Obwohl, muss ich sagen, die Patriots sehr viel investiert haben vor der Season, aber das alles noch nicht ineinander greift, finde ich, in der Offense halt. Ne?
Ja.
Aber wie gesagt, das ist meiner Meinung nach das etwas bessere Team von den schlechteren Teams.
Ja. Ja. Alex?
Also ich denke auch, dass die Patriots das machen werden. Die Patriots, wie Klaus gerade schon sagte, sind auf dem Weg, was zu verändern. Das ist noch nicht abgeschlossen, aber mit einem Rookie-Quarterback, der scheinbar ganz gut zu Bill Belichick passt, funktioniert das eher wie bei anderen Teams. Auch letzte Woche gegen die Cowboys haben die gar nicht so schlecht ausgesehen, aber weite Strecken haben sie sogar ja in die Overtime mit den Cowboys geschafft. Deshalb glaube ich, dass die Jets da überhaupt keine Chance haben werden, irgendwie was zu reißen. Dafür sind die Jets einfach die Jets.
Ja,
das stimmt. Genau. Rookie Quarterback gegen Rookie Quarterback, das muss man auch noch sagen. Mac Jones gegen Zach Wilson. Und auch ich habe die Patriots aus den von euch eben genannten Gründen. Plus, was ich dann ja bei so Sachen immer anführe, ist der gefühlt 1080-35-0 Rekord von Bill Belichick gegen Rookie Quarterbacks. Also ich glaube, es sind irgendwie 33-1 oder 33-6 oder sowas. Also Rookie-Quarterbacks haben es wirklich schwer gegen Belichick-Defenses. Und ja, also wie ihr gesagt habt, die Cowboys haben letzte Woche Overtime gebraucht gegen die Patriots. Die Buccaneers haben auch nicht überragend gewonnen gegen die Patriots. Und Mac Jones, muss ich sagen, ist für mich aktuell der Rookie-Quarterback der diesjährigen Draft-Class, der noch am besten aussieht, auch wenn das sich bei einem 2-4-Team so ein bisschen ironisch anhört. Aber der sieht noch am solidesten aus, finde ich, tatsächlich. Gut, wollen wir auch nicht weiter drüber reden, denn ist ja aus genannten Gründen ein Nap-Game. Damit Patriots für uns drei und damit zum nächsten Spiel. Die Miami Dolphins, frisch zurück aus London, empfangen die Atlanta Falcons, die vor 2 Wochen in London waren und letzte Woche eine Bye-Week hatten. Die Falcons 2-3, die Dolphins 1-5. Wie geht dieses Spiel aus?
Ja, das ist auch eine gute Frage. Kann man auch eine Münze werfen, aber ich gehe da mit den Falcons, weil ich die Dolphins, da läuft nichts rund. Weder in der Defense läuft was, noch in der Offense ist irgendwann mal irgendetwas, wo ich sage, wow, oder was einen beeindruckt, dass es eben halt dominant ist oder sonst irgendwas. Das ist, da funktioniert nichts. Auch die Draft-Picks, die haben nicht eingeschlagen. Sie hatten ein riesen Draft-Kapital gehabt. Das ist, vielleicht kommt es noch, aber der gefühlte Umbruch, der seit 2 Jahren stattfindet oder stattfinden sollte, der war meiner Meinung nach im letzten Jahr weiter, wie er jetzt ist. Ne? Und ja. Von daher gehe ich mit den Falcons.
Ja, ja, sehe ich auch. Also Tua ist verletzt. Der wird auch, egal aber wie er spielt, ob er spielt, der ist nicht da. Er würde sich und allen Gefallen tun, wenn er sich auskuriert und vielleicht auch sich nach einem anderen Hobby umsieht. Es gibt ja Quarterback, die auch Baseball oder sonst was spielen. Ich halte von ihm nichts. Ich glaube, das war die falsche Entscheidung. Das ist auch die falsche Entscheidung, an ihm festzuhalten. Wir hätten besser Fitzmagic behalten. Hätten sie besser wahrscheinlich ausgesehen. Der ist... Ja, wenn er dann konstant gut gespielt hat, besser wie Tour mit einem guten Spiel. Irgendwie habe ich zumindest so. Also, die Falcons sind auch nicht gut, aber sie sind besser wie die Dolphins.
Ja. Ich habe auch die Falcons, vor allen Dingen aus dem Grund, den ich eben genannt habe. Die Miami Dolphins kommen, wie gesagt, aus London zurück.
Das auch noch.
Während die Atlanta Falcons zwar auch aus London zurückkommen, aber zwischendrin eine Bye-Week hatten.
Ja.
Das wird, glaube ich, ein bisschen helfen. Dazu kommt, dass die Miami Dolphins Defense nicht das ist, was sie letztes Jahr war.
Mhm.
Und ich glaube, was ich von Tua Tagovailoa halte, habe ich die letzten 1,5 Jahre zu Genüge zu Protokoll gegeben. Ich sehe wenig Gründe, warum Miami dieses Spiel gewinnen sollte, trotz guten Wetters in Miami.
Ja.
Atlanta Falcons für alle drei von uns.
Einzige Runde ins Stadion zu gehen, das gute Wetter.
Genau. Ja. So, und dann kommen wir noch zu 2 Spielen. Wir reden nacheinander natürlich drüber, aber beide haben so ein bisschen die gleichen Voraussetzungen, deswegen sage ich es. Das, was wir vorhin auch schon mal bei einigen Teams angesprochen haben, finde ich, ist in diesen beiden Spielen ganz extrem. Wir fangen an mit den Detroit Lions 0-6, zu Gast bei den LA Rams 5-1. Und ähnlich wie im nächsten Spiel ist die Fallhöhe für die Rams halt unglaublich hoch. Viel höher noch als bei den anderen Spielen. Und das Schöne ist ja bei diesem Spiel, es treffen die beiden Teams aufeinander mit den beiden Quarterbacks, die vor der Season Quarterbacks quasi getradet haben. Sprich, jeder darf gegen sein altes Team ran. Und ich glaube, Spaß an diesem Spiel wird nur einer dieser beiden Quarterbacks haben. Und das wird ziemlich sicher nicht Jared Goff bei den Detroit Lions sein, sondern natürlich Matthew Stafford mit den Rams, die dieses Spiel meiner Meinung nach gewinnen werden, auch wenn sie auch da so ein bisschen die Tendenz haben, scheinbar leichte Gegner so ein bisschen zumindest mitspielen zu lassen. Also siehe die Rams letzte Woche so 1,5 Quarter ungefähr mit den Giants. Das war nicht so überzeugend. Danach haben sie das sehr überzeugend gespielt. Aber so die ersten 1,5 Quarter war das so ein bisschen wie die Katze, die mit der Maus gespielt hat. Und das kann auch mal schief gehen.
Ja, dann müsstest du allerdings einen Quarterback haben auf der anderen Seite, der auch ein Spiel inspiriert ein Spiel angehen kann. Und der Goff ist halt für mich ein Game Manager, ein guter Game Manager, der in einem Scheme gut funktioniert. Wobei man auch sagen muss, die Lions haben sehr, sehr viele Spiele auch wirklich mit Pech und sehr knapp verloren.
Absolut.
Das ist natürlich, könnten auch jetzt 2-4 dastehen oder 1-5, aber letztendlich wird sich die bessere Qualität der Rams durchsetzen und da müsste schon unglaublich viel passieren, ja, dass die Lions eben das Spiel gewinnen. Aber wie du schon sagst, die Fallhöhe ist eben halt sehr hoch und da kann man sich, das ist ein typisches Spiel, wo man sich richtig blamieren kann mit, ne? Ja. Aber ich sehe das nicht so. Ich denke, die Rams werden das gewinnen.
Ja.
Ja, die Detroit Lions sind für mich auf jeden Fall besser, als der Rekord es aussagt, ja. Weil das ist eigentlich, wie habe ich so schön schon ein paar Mal gehört, das beste 0-6-Team, was es so gibt. Die sind meines Erachtens auch besser wie so manche Teams, die 2-4 stehen eigentlich. Haben sehr unglücklich teilweise verloren. Ich mag den Goff zwar nicht so als Quarterback, aber als Team haben sich die Lions auf jeden Fall in die richtige Richtung bewegt. Wenn die noch einen richtigen Quarterback dazu hätten, wären die auch besser. Ja, die Rams könnten straucheln, weil es ein Upset, ne? Aber ich glaube, wenn man alles zusammenzählt, was die Rams offensiv und defensiv für Waffen haben, ja, werden es die Lions nicht schaffen. So leid es mir tut, aber das wird 7-0 für die werden und dann ist der Fisch geputzt auch langsam.
Ich denke auch, es wird bei den Kitty Cats bleiben.
Mhm.
So, und damit zum nächsten Spiel. Auch hier die Fallhöhe sehr hoch. Die Houston Texans 1-5 sind zu Gast beim letzten ungeschlagenen Team der NFL, euren Arizona Cardinals, 6-0.
Mhm.
Ja, und auch hier lasse ich euch natürlich super gerne den Vortritt. Und ihr werdet mir erzählen, warum die Cardinals vermutlich gewinnen werden.
Ja, erstens, weil sie ein Heimspiel haben. Das ist unglaublich schwer, in Arizona zu gewinnen. Das ist ein unglaublich lautes Stadion. Es ist sehr, sehr schwer für die gegnerische Offense, da vernünftig agieren zu können. Aber die Cardinals haben einfach so viele offensive Waffen mittlerweile im Receiving Corps. Jetzt nochmal ganz schnell, nachdem sich ihr Tight End verletzt hat, den Zach Ertz geholt. Man sieht wirklich in der ganzen Organisation, die wollen dieses Jahr. Ne? Die wollen und die tun auch alles dafür. Die Organisation tut alles dafür. Ich persönlich bin überrascht, oder nicht überrascht, aber schon positiv, doch schon ein bisschen überrascht von Kyler Murray. Er hat sich echt weiterentwickelt, auch was die Genauigkeit seiner Würfe angeht und nicht nur sein Improvisieren. Ja. Was natürlich auch noch ein Riesenfaktor ist. Das, also wenn du als Defense gegen solch eine Offense spielen musst, du musst das Passgame respektieren. Die haben zwei gute Running Backs und die haben noch einen Quarterback, der selbst geht. Ja, da müsstest du eigentlich mit 15 Defense-Spielern auf dem Platz stehen, um das alles adäquat handeln zu können. Ne? Also die haben solche offensive Waffen, wo ich sage, das ist unglaublich schwer, die zu stoppen. Was allerdings den 49ers gelungen ist mit 17 Punkten, auch die Cardinals auf 17 Punkte zu halten. Ne? Ja. Und dazu noch dieses Jahr die Defense der Cardinals, die mich überrascht. Ne? Die den wirklich noch den nächsten Step nach vorne gemacht hat. Die ja letztes Jahr auch, die Cardinals haben 40 Punkte gemacht. Ja gut, okay, aber die Defense hat 41 kassiert, ne? Oder 39 oder so. Ne? Das war ja letztes Jahr das Problem. Die haben mich wirklich auch sehr überrascht. Und du merkst, da ist eine große Leidenschaft in Arizona. Und die wollen dieses Jahr wirklich, ich will jetzt nicht sagen, die sind all in gegangen, aber die haben wirklich auch von der Organisation her alles dafür getan, um der Trainercrew die richtigen Waffen zu geben, um ihrem Quarterback die richtigen Waffen zu geben. Jetzt müssen die abliefern. Und deswegen werden die gewinnen und mit 7-0 dastehen.
Ja, ich denke auch, das hat man, wie gesagt, letzte Woche auch gesehen, das ist ein stimmiges Team. Ich habe ein offensiv gutes Team. Ich habe defensiv genügend Möglichkeiten, ob es jetzt Watt ist, ob es hier Simmons ist oder egal wo du hinguckst, ich habe im Defensive Backfield, ich habe Linebacker, ich habe Defense End. Sorry, es sind so viele Waffen auch im Defense-Bereich bei den Arizona Cardinals dieses Jahr, dass es einfach gerade jetzt für eine Mannschaft wie die Texans, die ja doch auch so einen leichten Ausverkauf hatten die letzten Jahre, schwer ist, da irgendwas gegenzusetzen. Die werden offensiv nichts da entgegenzusetzen haben gegen diese starke Defense. Und offensiv, ja, wie gesagt, der Murray kann sich aussuchen, was er macht, ob er selber läuft, ob er wirft, ob er den Ball abgibt zum Run-Game. Es ist alles funktioniert scheinbar dieses Jahr. Die Mischung ist wirklich fantastisch, finde ich. Gutes Play-Calling dazu, alles. Also ich glaube, das ist einfach eine Nummer zu groß für die Texans.
Ja, gehe ich mit. Mal abgesehen davon, dass bei den Houston Texans ja immer noch Davis Sills auf Quarterback unterwegs ist, haben die ja auch noch mit Merciless jetzt ihren vermeintlich besten Pass-Rusher released. Eine ganz kleine Organisation im Umbruch oder eigentlich ja schon fast mehr abgerissen. Und bei den Cardinals, ja, also ich habe ja am Anfang so ein bisschen gespottet, Anfang der Saison ist auch so ein bisschen Retirement Home, ne, für die älteren Herrschaften, J.J. Watt und so. Aber das scheint als Team ganz gut zu funktionieren. Traurigerweise muss man ja schon fast sagen, ohne Larry Fitzgerald, dem man das ja irgendwie gegönnt hätte.
Vielleicht kommt er nächstes Jahr nochmal.
Ja, wer weiß, möglich ist ja alles, aber vielleicht ist nächstes Jahr auch schon wieder zu spät. Nichtsdestotrotz, ne, AJ Green, also sind schon auch erfahrene Spieler, nennen wir es mal so.
Christian Kirk, ne?
Genau, ne? Aber es scheint zu funktionieren.
Ja.
Und was, glaube ich, auch einfach ein großer Unterschied ist, vor allen Dingen zum Ende vom letzten Jahr, und man kann ja für die Cardinals so nur hoffen, dass es so bleibt. Kyler Murray scheint fit zu sein. Das war ja Ende letzten Jahres auch immer so ein Ding. Ist er wirklich fit oder nicht? Und wo die Cardinals natürlich auch sehr investiert haben, ist ja tatsächlich auch O-Line. Also man hat einen Center geholt. Und das fügt sich alles so ein bisschen zusammen. Deswegen ja, auch hier in diesem Spiel gibt es natürlich eine gewisse Fallhöhe. Aber es ist meiner Meinung nach relativ unrealistisch, dass die Cardinals diese Woche ihr erstes Spiel verlieren werden. Das müsste schon wirklich mit dem Teufel zugehen, dass da sich irgendwas anderes ergibt als ein wirklich deutlicher Arizona Cardinals Sieg. Dieses Spiel übrigens, schade für uns, 10.25 Uhr deutscher Zeit. Aber so ist das, wenn du wenn du eins der besseren Teams bist, dann spielst du halt immer was später. Ich kann ganz entspannt um 19 Uhr die Niederlage meiner Giants genießen.
Da gibt es bessere Spiele um 19 Uhr.
Bitte?
Da gibt es bessere Spiele um 19 Uhr.
Ja, absolut. Aber ich bin ja tatsächlich ein Red Zone-Gucker. Einfach, weil ich dann von allen Spielen alles mitbekomme. Und wenn es dann irgendwie nochmal ein einzelnes interessantes Spiel gibt, dann gucke ich mir das immer noch so ein bisschen nebenher auf dem Pad an. Aber weil bei den Giants ja schon seit Jahren keine spannenden Spiele mehr sind, kann ich darauf verzichten.
Ja, guck dir mal die Zone Red Zone an. Die ist gar nicht so verkehrt. Habe ich jetzt
dann müsste ich mir aber halt auch noch eine Zone holen und irgendwann werden es dann ein bisschen viele Game-Pässe, aber sei es drum.
Nicht schlecht.
Genau. So, ihr Lieben, Challenge-Game hat sich sehr schnell, glaube ich, geregelt.
Sind nur zwei.
Für jeden genau, sind zwei Spiele, ihr dürft aussuchen und dementsprechend haben wir eigentlich gar nicht so groß die Auswahl. Mit dem lieben Klaus. Ich habe die Colts, der Klaus hat die 49ers und Alex hat Seattle und ich habe die Saints. Das sind unsere zwei Challenge Games diese Woche. Und dann schauen wir mal, wie die ausgehen. Ja, ansonsten bleibt mir nichts zu sagen wie üblich, außer vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen Dank, dass ihr so kurzfristig dabei seid. Das muss man ja auch mal kurz erzählen. Die beiden sind vor ungefähr 2 Stunden spontan dazugekommen, weil mir mein ursprünglicher Gast abgesprungen ist. Ich hatte eine Menge Spaß wie üblich mit euch. Ich hoffe, ihr hattet auch ein wenig Spaß.
Wir auch. Ja.
Sehr gut. Ich freue mich schon, wenn wir uns mal wiedersehen.
Ja, gerne.
Und verbleibe damit und wünsche euch allen noch einen schönen Abend. Bleibt gesund. Ansonsten an euch, die ihr da draußen zuhört, wenn ihr Bock habt, hier selber mal Gast zu sein, dann schreibt mich an. Ihr kennt das. Für nächste Woche habe ich einen Gast. Für die Woche da drauf kann ich schon mal ankündigen, wird es ausnahmsweise mal für eine Woche ausfallen, weil ich tatsächlich im Urlaub bin und keine Möglichkeit habe, da was aufzunehmen. Vielleicht mache ich irgendwie...
gar nicht.
Ich habe schon überlegt, ob ich tatsächlich quasi frühzeitig was aufnehme. Aber das wird auch schwer, weil man ja nicht weiß, wer sich da so verletzt und so.
Eben, das ganze Knicken. Ja.
Sprich, für Woche, ab Woche 10 werden dann wieder Gäste gesucht. Wenn ihr Bock habt, meldet euch. Und ansonsten bleibt auch hier nur noch mal zu sagen, wenn euch das Ganze hier gefällt, was wir hier machen, dann folgt uns, folgt mir, abonniert diesen Podcast. Man kann das bei Spotify, kann man inzwischen abonnieren, bei iTunes ja sowieso. Und schreibt einen Kommentar oder auch nicht. Das Ganze hilft, den Podcast ein bisschen bekannter zu machen, empfiehlt uns weiter. Und damit, soll es das sein. Ich bedanke mich ganz herzlich. Das war Center Talks für diese Woche. Ciao!
Tschüss! Ciao!